Wie schön ist es, dass wir vor Gott stehen dürfen, ihn anbeten, ihn dürfen ehren mit Liedern. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Wir sind da, um ihn anzubeten, erstrangig. Wie gut dürfen wir das immer wieder zusammen machen. Danke, Michel und Team, für euren Dienst. Wir dürfen in der Gegenwart von Gott stehen. Wir werden immer wieder beschenkt, oder ich merke, dass ich beschenkt, wenn ich vor dem Gott stehen darf, in seiner Nähe darf sein. Und jetzt lasst uns einsteigen in diese Predigt. Wir sind einmal mehr aufgefordert, mitzuhelfen. Wir dürfen dem hier den QR-Code kennen, den ihr seht. Oder auch bei euch auf dem Stuhl, der Mittler-Code Interaktion. Die Frage ist, wie erlebst du Ungerechtigkeit? Oder wo erlebst oder siehst du Ungerechtigkeit? Dann posten, innen schreiben, dann sehen wir ein bisschen, wo ihr das erlebt, wie ihr das erlebt. Mal schauen, was da für Reaktionen kommen. Ungerechtigkeit im Lohn, Mobbing, Rente. Wir sehen, Ungerechtigkeit erleben wir an ganz vielen Orten und auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Teil eher weiter weg, Ungerechtigkeit in der Welt. Hunger oder Krieg betrifft uns jetzt nicht gerade hier unmittelbar, ist eher ein bisschen weiter weg. Ungerechtigkeit aber auch ganz nah. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal Ungerechtigkeit in seinem Leben erlebt. Und zum Teil ist Ungerechtigkeit sehr objektiv. Und wir wahrscheinlich alle würden sagen, das ist ungerecht. So geht es nicht. Es gibt aber auch Ungerechtigkeit, die du vielleicht eher fühlst. Ich zum Beispiel finde es ungerecht, dass ich daheim als Kind immer am meisten helfen muss. Und meine kleine Schwester hat alles immer schon vor mir dürfen. Ich weiss nicht, wenn du erstgeboren bist, kennst du die Ungerechtigkeit vielleicht. Aber das ist eher etwas von meiner Wahrnehmung, so wie ich es wahrgenommen habe. Und nicht unbedingt ungerecht. Oder? So kann es unterschiedlich sein. Aber eins ist sicher, Ungerechtigkeit gibt es und wir erleben das immer wieder. Regula, kannst du mal einblenden, die Folie? Ich behaupte, wenn man gegen Ungerechtigkeit nichts unternimmt, ist das tragisch oder soll ich sogar sagen, inakzeptabel? Ich glaube, es ist aufgefordert, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Wie komme ich zu dem Thema? Das hängt zusammen mit Nehemia. Heute geht es um das Thema Ungerechtigkeit angehen. Lohnt sich? Bevor wir einsteigen, noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Wo sind wir bis jetzt mit dem Nehemia? Der Nehemia hat als Mundschenk am Königshof gelebt. Eigentlich ein gutes Leben, wahrscheinlich wenig Ungerechtigkeit erlebt. Dem ist es gut gegangen dort. Und dann kommt der Besuch über von seinen Brüdern und der Gefolgschaft. Und die sagen ihm, Jerusalem liegt gegen noch in Trümmer. Das ist eine Schande für das Volk. Der Nehemia ist so getroffen von dieser Ungerechtigkeit, dass er muss rennen muss. Und es treibt ihn ins Gebet, ins Fasten. Und nach längerer Zeit bekommt er Gunst beim König und er darf mit einer Gefolgschaft auf das Jerusalem ziehen. Nach einer kurzen Erkundung von der Situation, der Lagebeurteilung, fängt er an, die Mauer aufzubauen. Das ganze Volk hilft mit an dem Mauerbau und sie sind da in Einheit zusammen. Und sie kommen extrem schnell vorwärts. Und ich glaube, wenn wir in Einheit zusammen sind und das Ziel verfolgen, dann ist der Erfolg quasi garantiert. Ein Team, das in Einheit miteinander vorwärts geht und das gleiche Ziel anstrebt, ist erfolgreich. So auch die hier sind erfolgreich bei dem Mauerbau. Und dann, haben wir letzte Stunde von David Hurni gehört, ist plötzlich Widerstand gekommen, Bedrängnis gekommen von außen. Spott ist gekommen auf die Leute, die den Mauerbau haben. Es hat sich Entmutigung bereit gemacht, vielleicht Enttäuschung, vielleicht sogar Zweifel. Schaffen wir das? Und dann, was hat Nehemia gemacht? Er ist ins Gebet und er hat gehandelt. Für mich ein extremes Vorbild. Er ist ins Gebet und er hat gehandelt. Beides. Nicht nur einfach beten und sagen, der Herr schenkt es dann, aber auch nicht nur aus eigener Kraft ein bisschen wursteln und denken, ich schaffe das schon. Er hat beides gemacht, Nehemia. Das ist so gut. Und wie ist es ausgegangen? Sie haben den Widerstand können überwinden und haben den Mauerbau weitergeschafft. Der Angriff von außen war nicht erfolgreich. Das ist so ein bisschen die Taktik von Satan. Oder er probiert, das Werk von Gott zu zerstören, kaputt zu machen. Zuerst von außen Und wenn das nicht gelingt, muss er irgendeine andere Taktik finden. Und dann fängt er eben an von innen. Und so war es auch bei Nehemia. Wir lesen das in Kapitel 5. Fangen an mit Vers 1. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören schon ihnen. Der Nehemia wird da in dieser Situation mit einer Ungerechtigkeit konfrontiert. Eine grosse Ungerechtigkeit. Es hat Menschen, die ungerecht behandelt werden, die ausgenutzt werden. Sie helfen am Mauerbau mit und haben wahrscheinlich nebenan nicht mehr genug Zeit, um Lebensunterhalt zu verdienen. Leiden Hunger. Wahrscheinlich sind das oft Juden, die erst vor kurzem zurückgekommen sind und so noch nicht die Möglichkeit haben, ihre Bleibe ein bisschen aufzubauen. Einfach tragisch. Auf jeden Fall sind da im Volk, im eigenen Volk Menschen, die die eigenen Leute ausnutzen. Eine ungemeine Art und Weise vom Teufel. Von Satan so hinterlistig. Er versucht innerhalb Unruhe zu schiften, wenn es aussen nicht gegangen ist, die Einheit kaputt zu machen, Neid hineinzubringen, Streit hineinzubringen und so weiter. Gell, leider ist das nicht nur eine Taktik, die Satan hatte im Alten Testament. Wir alle kennen das auch. In unserem näheren Umfeld, vielleicht ein bisschen weiter weg. Noch heute versucht er, christliche Werke oder Kirchen zu zerstören, kaputt zu machen, die Einheit kaputt zu machen. Ja, genau. Ich denke zum Beispiel an Willow Creek. Hat der Leiter von Willow Creek hat Missbrauch gemacht. Hat seine Macht missbraucht. Es ist Ungerechtigkeit an ganz vielen Mitarbeitern geschehen. Und die Kirche hat gelitten. Menschen sind vorgegangen. Der Ruf ist kaputt gegangen. Aber wir gehen nicht so weit. Auch hier in unserer Schweiz hat es Freikirchen, die das erleben. Ungerechtigkeit geschieht. Und sie leiden. Weil Eifersucht und Streit da ist. Geht ganz, ganz viel kaputt. Aber die Situation bei Nehemia ist schon krass. Lass uns mal das vorstellen. Da müssen die ihre eigenen Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Unglaublich. Und wie gross muss die Not sein, wenn du bereit bist, dein Kind als Sklave zu verkaufen? Unglaublich. Und anstatt einander zu helfen, so wie wir es in der Apostelgeschichte gehört haben, oder in der ersten Gemeinde, haben sich einander geholfen, wo noch war, haben sich unterstützt. Hat es da tatsächlich Menschen, die es ausnutzen und selber sich bereichern. Und andere leiden unter dieser grossen Not. Heftig, heftig. Aber auch nicht so weit weg. Gell, bis 1970 sind Zehntausende von Kindern verdingt worden. In der Schweiz. Und noch heute leiden viele von denen unter den Folgen von dem. Ungerechtigkeit. Kind versklavt worden, sozusagen. In der Schweiz. Noch nicht mal so lange her. Wie hat der Nehemia reagiert mit dieser Ungerechtigkeit? Was hat er gemacht? Wir lesen weiter in Vers 5, Vers 6. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach. Die erste Reaktion von Nehemia ist für mich total nachvollziehbar. Er ist hässig geworden. Er ist zornig geworden. Er ist verrückt geworden über dieser Ungerechtigkeit. Es hat nicht einfach nicht gleichgültig sein. Er ist verrückt geworden. Wow. Ist es berechtigt gewesen? Ist es berechtigt, dass er zornig geworden ist? Ich glaube schon. Ich will meinen, eine Art heiliger Zorn ist das gewesen. Was hat er gemacht? Er hat auf den Tisch geklopft und ausgerufen? Nein, das hat er nicht gemacht. Hat anders reagiert. Wie reagieren wir auf Zorn? Ich glaube, jeder von uns im Leben kennt Zorn oder Wut. Wie reagierst du mit dem? Rufst du gerade aus, bricht es durch mit dir? Dann wäre vielleicht heute ein Moment, wo du kannst über das nachdenken. Schritte zu gehen. Vielleicht musst du irgendwo um Vergebung bitten, weil du deinen Zorn nicht im Griff hast. Durchgebrannt ist mit dir. Aber wichtig ist, der Nehemia hat das nicht kühlen lassen, die Ungerechtigkeit. Wie geht es uns da, wenn Ungerechtigkeit geschieht? Wenn es irgendwo weit weg ist, kenne ich schon auch, dass mich das nicht so betrifft. Ungerechtigkeit irgendwo auf der Welt geht mir nicht immer gleich nach. Gut, jetzt im Nahen Osten ist es vielleicht gerade sehr präsent und da betrifft es uns. Und es ist aufgefordert, zu beten, den einen oder anderen vielleicht sogar zu handeln. Und gell, im Nahen Osten ist es immer noch gleich wie da zur Zeit von Nehemia. Satan hat versucht, sein Volk zu zerstören, sein Volk zu demütigen. Gottes Volk ist unter Beschuss und so ist es im Nahen Osten genau auch noch. Ich glaube, das ist viel, was da im Übernatürlichen stattfindet. Übrigens, nächsten Sonntag ist der Adi Furrer hier, ein Theologe und Kenner von der Region, wird das mehr über das berichten. Aber dann gibt es eine Ungerechtigkeit, die sehr nahe bei uns passiert. In unserem näheren Umfeld, einige haben es vorher aufgeschrieben, Mobbing zum Beispiel. Oder Ungerechtigkeit sogar in der Familie. Und dann merkst du wahrscheinlich, dann kommt auch Zorn in dir auf. Und das darf sein. Ich glaube, es ist gut, wenn wir zornig werden über Ungerechtigkeit. Die Frage ist, wie gehen wir um mit dem? Denn Nehemia ist so ein krasses Beispiel. Staunen ab ihm. Von ihm heisst es, in der Elberfeldübersetzung gefällt mir so schön, dass es steht, und mein Herz ging in mir mit sich zu Rate. Oder eben die Elberfeldübersetzung sagt es, er hat über alles gut nachgedacht. Das Herz ist mit sich zu Rate gegangen. Zuerst mal überlegen und nicht einfach gerade ausrufen. Für mich ist das ein Zeichen von Reife. Und ich glaube, das braucht es auch. Es braucht es auch. Damit aus Zorn etwas Gutes kann stehen und nicht einfach Geschirr verschlagen wird, braucht es wahrscheinlich die Zwischenzeit vom drüber nachdenken. Entscheidend. Entscheidend. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du dir so Situation überlegst, wo du zornig geworden bist, verrückt geworden bist, wütend geworden bist. Wie bist du umgegangen mit dem? Bei mir gibt es sicher noch Luft nach oben. Ich möchte lernen, auch zuerst mit meinem Herz zu Rate zu gehen und erst dann etwas zu sagen, erst dann zu handeln. Ich merke, im Nachhinein, es wäre gewinnbringender, wenn du zuerst kurz nachdenken und vielleicht einmal darüber schlafen. Aber ein Zorn, glaube ich, ist wichtig. Nicht betroffen sein von Ungerechtigkeit ist auch keine Lösung. Es soll uns betroffen machen, es darf uns betroffen machen. Die Frage ist, wie wir mit dem umgehen. Und wir unterwegs sind, der Herbst mit dem Segelschiff, sind wir in einer Bucht, haben wir an einer Boje angelegt. Es hat relativ fest gewindet nach außen. Es hat so eine große Abtreibung nach außen gegeben. Und dann hat es einen Teil von der Crew gefunden, sie möchte gerne über ihn auf die andere Seite von der Bucht mit einem Beibötchen einen Kaffee nehmen. Ich fand, ja, also gut, warum nicht? Ich habe ihnen aber gesagt, hey, ihr dürft nicht einfach direkt auf das Restaurant zufahren, sondern ihr müsst zuerst gegen das Land fahren, damit, wenn irgendetwas passiert mit dem Bötchen, der Motor steigt, ihr wieder zurück zum Schiff kommt und nicht einfach aufs offene Meer treibt, oder? Wäre nicht schön. Gesagt, getan. Die Crew, der Teil dieser Crew, der gegangen ist, hat wahrscheinlich nur noch das Kaffee im Blick gehabt und zack, auf das Ding zu. In mir rein, ich bin wütend geworden, damit geärgert. Kopf, warum höre ich die nicht? Was soll das? Nicht unbedingt, weil sie mir nicht gefolgt haben, sondern vielmehr, weil es gefährlich ist. Es wäre obermühsam geworden, wenn die irgendwo abgetrieben werden. Andere sind auf dem Schiff geblieben und einer neben mir hat gemerkt, dass ich verrückt werde. Und selber ist er auch hässig geworden, weil seine Frau ist dabei war. Er hat sich auch aufgeregt. Das geht doch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, wenn jetzt hier zurückkommt, muss ich das ansprechen. Aber vielleicht ist es gut, wenn ich zuerst mit meinem Herz zu Rate gehe. Und in der Tat ist mir das gelungen, eben mal. Ich habe nichts gesagt, wo die zurückgekommen sind. Erst am Abend habe ich es angesprochen, dann können wir ohne emotional werden über das reden und das können erklären. Das war sehr gut gewesen. Und kurz darauf kommt der, der mit mir auf dem Schiff war, zu mir und sagt, heute habe ich aber etwas gelernt. Am liebsten hätte ich die zurückgekommen sind, gerade, oder gerade gesagt, so geht es nicht. Aber ich wusste nicht meinen Job, darum habe ich geschwiegen. Aber ich habe gefunden, dass du jetzt nichts sagst. Warum sagst du nichts? Sollst du doch. Aber jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, es ist vielleicht besser, zuerst die Wogen ein bisschen glätten lassen, die wieder ankommen lassen und erst dann, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, hat etwas zu sagen. Ich glaube, das lohnt sich. Aber wie schon erwähnt, gell? Ich entscheide mich nicht immer fürs Gute. Aber einmal habe ich mich für den Gut entschieden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Einmal habe ich mich für den Gut entschieden. Für Jesus. Und Jesus hilft mir, in meinem Leben mit solchen Sachen umzugehen. Er hilft mir, dass mein Charakter wachsen kann, gesund werden kann. Das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben. Jesus nachzufolgen. Einmal für den Gut entscheiden. Das empfehle ich jedem von uns, der es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, der Nehemia ist nicht nur verrückt oder zornig geworden, weil Ungerechtigkeit in seinem Volk war. Er hat da realisiert, wenn das jetzt wächst, die Ungerechtigkeit wächst und dann blüht, dann ist der Mauerbau in Gefahr. Die Einheit im Volk geht zu Grund und dann ist fertig mit dem Mauerbau. Sein Projekt scheitert. Sein Auftrag kann er nicht zu Ende führen, wenn die Einheit kaputt geht. Und gegen das hat er etwas willen. Und wir haben auch einen Auftrag. Als Kirche haben wir einen Auftrag. Als Christ hast du einen Auftrag. Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Sie zu Jünger zu machen. Als Kirche möchten wir das, wünschen wir uns das. Aber auch da ist es gleich. Wenn die Einheit zerstört wird, ist es schwierig, den Auftrag auszuführen. Dann geht es nicht. Und dann darf gern ein heiliger Zorn aufkommen. Und darfst etwas machen dagegen. Was hat denn Nehemia gemacht? Wir lesen weiter in Kapitel 5, Vers 7. Nochmal, ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die folgenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Vollversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viel wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was er ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen hat. Der Nehemia hat Rückgrat. Überleg mal, gegen wem hat er jetzt das ausgesprochen? Wer hat er da konfrontiert? Das sind die führenden Männer gewesen. Mit anderen Worten, wenn er die verliert, dann ist sein Projekt zum Scheitern verurteilt. Und die führenden Männer sind die, die bestimmen, was hergeht, die hätten ihn können stürzen und sagen, verreist du, gut ist. Er hat es riskiert, die zu konfrontieren. Er hat gesagt, mir ist wichtiger, dass in der Einheit kommt, dass Gerechtigkeit kommt und das Ungerechte angesprochen wird, als mein Ruf. Oder wir können es auch anders sagen, er hat Menschenfurcht abgelegt und dafür auch Gottesfurcht zugenommen. Vorbildlich, so vorbildlich. Das fordert uns raus. Wie machen wir das mit Ungerechtigkeit? Stehen wir auf, melden wir uns. Wenn am Arbeitsplatz Mobbing passiert, was machst du denn? Wenn in deiner Nachbarschaft schlecht über andere Nachbarn geredet wird, was machst du denn? Konfrontierst du es? Das ist ungerecht. Aber wenn in der Kirche Ungerechtigkeit passiert, was machen wir denn? Wenn christliche Werte mit den Füßen getreten werden, sind wir ruhig, haben Angst, Menschenfurcht oder konfrontieren wir, bringen es zurecht? Jesus sagt in der Bergpredigt relativ am Anfang: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind berufen, Friedenstifter zu sein, Sachen anzusprechen. Es hat einen grossen Lohn. Dürfen Gottes Kind heißen. Von Jesus heisst es ja, er sei sanftmütig und demütig sein. Matthäus 11. Wir lesen von ihm, dass ihn das Erbarmen getroffen hat. Er hat gerannt und hat den Notleidenden geholfen, sie geheilt und so weiter. Aber wir lesen von Jesus auch, dass er Menschen konfrontiert hat. Und zwar klipp und klar. Er hat ihnen gesagt, Gielen, so geht es nicht. Das, was ihr macht, ist falsch. Das beste Beispiel sind wahrscheinlich die Pharisäer. Dort ist es heftig. Sagt Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die weißgetünkten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Krass. Und das sind auch die Führenden im Volk. Jesus hat es nicht gescheucht. Er hat Ungerechtigkeit angesprochen und so klar. Ohne Umwege, ohne unter Heißbrei zu reden, sondern direkt hat er es angesprochen. Er wusste, dass sich etwas ändern. Das hat den Leuten nicht gepasst. Das heisst dann, viele von den Jüngern haben ihn verloren. Und er hat sogar seine eigenen 12 gefragt. Und, wenn die auch weg? Ich glaube, heute Morgen sind wir herausgefordert mit Ungerechtigkeit. Nicht einfach so stehen, nicht unter den Teppich zwischen, sondern nachdem wir darüber nachgedacht haben, es klar anzupacken. Klar anzugehen. An jedem Ort, wo wir sind. Auch in der Kirche. Und ich glaube, es betrifft uns auch. Leider kommt es auch bei uns vor, dass Menschen hinten reden. Ich habe schon ein oder andere Mal erfahren, was der andere über mich denkt, was er dem und dem gesagt hat, was es nicht gut war. Das ist Ungerechtigkeit. Das ist nicht richtig. Es zerstört Einheit und es macht schwach. Wenn dich etwas ärgert, wenn du zornig bist, wenn du Anstoss nimmst an etwas, auch hier innerhalb der Kirche, der Gang auf die betroffene Person zu. Das ist gerecht. Das ist richtig. Aber red nicht hinum. Denn dann kann kein klärendes Gespräch stattfinden. Und es zerstört Einheit. Und an der Einheit und an der Liebe untereinander werden die anderen kennen. Darum ist es so wichtig. Und darum glaube ich, ist es auch das Ziel von Satan, das Zerstören, um jeden Preis die Einheit kaputt zu machen. Lasst uns das nicht rauben. Ich glaube nicht, dass das ein Riesenproblem ist in unserer Mitte. Ich sage es nicht darum, aber ich weiss, dass es vorkommt. Und darum ist es gut, wenn wir das angehen. Zu konfrontieren, die Ungerechtigkeit. Und es gibt auch Menschen hier, die das super machen. Es gibt Menschen, die das super machen. Ich denke an Vreni. Vreni ist schon öfter auf mich zugekommen. Er hat sie gesagt, das hat mich aufgeregt. Hat mich genervt. Super. Er konnte ein klärendes Gespräch stattfinden. Ich konnte um Vergebung bitten, was nötig war, Sachen korrigieren. So gut. Freddy, du bist mir ein Vorbild. Danke vielmals. Lass uns zurückkommen zum Nehemia. Der Nehemia hat klar Text geredet. Er hat den Leuten gesagt, komm, wir schlafen mal drüber. Was denkst du, was könnte man machen? Er hat ihnen gesagt, das erwarte ich von euch. Ungerechtigkeit muss aufgeräumt werden. Muss ein Ende haben. Punkt. Schluss. Nicht noch diskutieren. Lass uns die Herausforderung annehmen. Und gegen Ungerechtigkeit angehen. Und jetzt ist es spannend, was machen jetzt die anderen? Auf der anderen Seite sind jetzt die führenden Männer. Und wir lesen da weiter in Vers 12. Dort heisst es, sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Dann schüttete ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug und sagte, genauso soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Wow, krass, die Männer. Vorbildlich. Sie machen, was er sagt, ohne sich zu verteidigen. Sie sehen die Ungerechtigkeit und gehen sie an. Das hat mich fasziniert. Wie oft bin ich in Gefahr, wenn jemand mich konfrontiert, gerade mal auf Verteidigung zu schalten. Mal argumentieren, warum es nicht so sein soll. Und sie sehen es ein und machen es. Sie wechseln ihren Stand. So gut. Beeindruckend, wie sie das machen. Sie sind bereit, alles zu geben und für Gerechtigkeit einzustehen. Hätten sie das nicht gemacht, wäre wahrscheinlich der Mauerbau nicht weitergegangen. Es wäre eine Katastrophe gewesen. Die Mauer wäre nicht fertig geworden. Aber sie sind eingestanden, haben geändert und so die Mauer können fertig gemacht werden, in der kürzesten Zeit. Da sind wir aufgefordert, an mir, wo wir merken, wir haben jemand anderem Unrecht an oder sind ungerecht mit jemand anderem. Das kann es ja angeben. Oder mindestens, ich kenne das in meinem Leben. Lasst uns das eingestehen und ändern. Bereit sein, das anzupacken. Wenn wir das nicht machen, kann das Reich Gottes nicht so gut wachsen. Der Jakobus fasst das relativ gut zusammen und er sagt in seinem Brief: Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wenn wir Ungerechtigkeit einfach stahlen und nichts machen, dann breitet sich das Böse ungehindert aus. Und das will niemand von uns. Dann sind wir aufgefordert, das anzupacken. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Ob es gut dafür kommt. Wir kennen alle Ungerechtigkeit in unserem Leben. Entweder selber erfahren, entweder selber ungerecht sein. Und ich möchte uns herausfordern heute Morgen. Während der nächsten Zeit, wo wir noch mal zwei Lieder singen miteinander, konkret einen Schritt zu machen. Vielleicht musst du dir Gedanken machen, wie du umgehst mit Zorn. Einfach gerade tschack reinschlagen. Dann mach einen Schritt und entscheide dich, das zu ändern. Machen wir vielleicht fest im Gebet, können wir nachher das Segnungsteam kommt führen, vor das Kreuz darfst du führen kommen. Vielleicht bist du da und brauchst Mut, neuen Mut, Sachen anzusprechen. Du siehst schon lange in deinem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, irgendwo Ungerechtigkeit. Getraust dich nicht anzusprechen, dann mach heute Morgen einen Schritt und sag: Jesus, ich brauche neuen Mut. Gib du mir Mut, innezustehen und einen Schritt zu machen. Vielleicht bist du gar nicht betroffen von Ungerechtigkeit, ist doch einfach gleich. Dann lass neu zu, dass Ungerechtigkeit dein Herz betrifft. Und der heilige Zorn darf aufkommen. Und du darfst aufschauen das. Vielleicht musst du dich auch heute Morgen neu entscheiden, nicht hindurch über andere zu reden, sondern mit der betroffenen Person Kontakt aufzunehmen. Dann ist jetzt Zeit. Lass uns nochmal aufstehen, lass uns vor Gott kommen. Prüf dein Herz. Was ist dein Schritt? Ganz konkret. Dann mach ein Fest im Gebet. Komm führen oder red mit dem Nachbar. Dort, wo man Sachen ans Licht bringt, jemandem mitteilt, dort kommt, muss die Finsternis weichen. Und so sind wir aufgefordert, heute Morgen konkret einen Schritt zu tun. Lass uns einsteigen. Ich möchte beten und dann wollen wir nochmal zwei Lieder miteinander singen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns Rückgrat schenkt. Aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Zu konfrontieren, was nötig ist. Danke, dass du uns Mut schenkst, dieser Welt einen Unterschied zu machen. Lass uns bekannt sein für eine Kirche, die in Einheit auf ein Ziel hinschafft. Und Heiliger Geist, bitte, hilf uns jetzt konkrete Schritte zu tun. Lass uns mutig sein. Dort, was uns etwas kostet, das doch zu tun. Dir ist alle Ehre. Amen.